In dieser Podcast-Folge geht es um Aquarellpapier, um seine Herstellung und warum die Papierbeschaffenheit so wichtig ist. Herzlich willkommen zum Aquarellmal-Podcast. Mein Name ist Antje Gillind und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe vor kurzem einen Live-Durchlauf von dem Kurs Das kleine Landschaftsaquarell gestartet. Und da ist die Frage des Aquarellpapieres ziemlich häufig gestellt worden. Welches Papier, warum dieses Papier, was meinst du überhaupt mit den Worten, die du benutzt, Antje? Und obwohl ich, glaube ich, vor kurzem schon mal was über Papier erzählt habe, dachte ich, ich wende mich diesem Thema noch einmal etwas deutlicher zu. Also erstmal will ich kurz erklären, was so ein Gruppendurchlauf ist. Also dieser Kurs, das kleine Landschaftsaquarell, der liegt ja schon vor. Und ganz schön ist es allerdings, wenn man einen Online-Kurs absolviert, wenn man das nicht alleine macht und wann immer man möchte. Man hat den Kurs ja für immer, man kann ja ständig drauf zugreifen, denn das führt dann dazu, dass man eigentlich nie drauf zugreift, dass einem immer noch was anderes einfällt und mit so einem Live-Durchlauf provoziere ich sozusagen so eine Motivationsphase. Also so stelle ich mir das immer vor, weil es bei mir ja auch so funktioniert, wenn ich das bei anderen mache. Also die Leute melden sich für den Live-Durchlauf an. Und dann treffen wir uns mehrmals, alle kriegen gleichzeitig die Lektion freigeschaltet, zeitverzögert und es werden Fragen gestellt, es werden Skizzen gepostet und du bist dann halt nicht alleine in so einem Kurs, ne? Und ganz zu Anfang, der Kurs hat vor 2 Wochen begonnen. Ganz zu Anfang war immer die Frage, was meinst du eigentlich mit Baumwollpapier? Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Und ich möchte dir hier nochmal erklären, was Baumwollpapier ist und wie es hergestellt wird. Und dann möchte ich auch noch auf diese Regel eingehen, in Anführungsstrichen, dass Aquarellpapier mindestens 300 Gramm je Quadratmeter schwer sein muss. So, also du hörst häufig von Aquarelldozentinnen, dass das Aquarellpapier mindestens 300 Gramm schwer sein muss und dass es Baumwollpapier sein sollte. Alles andere wäre quasi nicht gut. Und was heißt es nicht gut? Also dann ist es nicht so eine Qualität, die dein Malen gut unterstützt. Gerade wenn du Anfängerin bist, dann möchtest du ein Papier haben, das ein bisschen Überschuss an Wasser, was dir gar nicht auffällt, was das für dich ausgleicht und dir quasi verzeiht in dem Bild, das dann entsteht. Das ist das eine. Das mit dem 300 Gramm, das wird, glaube ich, häufig gesagt, weil es dann weniger sich wellt, weil es ein stabilerer Karton dann ist. Und das möchte ich jetzt beides mal ansprechen. Also, ein Baumwollpapier. Baumwollpapier sieht genauso aus wie Nicht-Baumwollpapier. Also es gibt zwei Rohstoffe, aus denen Aquarellpapier generell bestehen kann. Das eine ist Zellulose, also zersetzte, zerkleinerte Holzfasern. Und das sind die ganz, ganz preiswerten Papiere, die du im Discounter zum Beispiel bekommst, aber viele Papiere von Hahnemühle, gerade ältere, sind auch komplett zellulose Papiere. Und da weißt du jetzt wahrscheinlich auch sofort schon, dass zellulose Papiere nicht schlecht sind, weil Hahnemühle-Papiere sind sehr vielfältig einsetzbar und da kann man jetzt nicht sofort sagen, ist keine Baumwolle, ist doof oder so. Also es gibt Zellulosepapiere und dann gibt es die Baumwollpapiere, die bestehen aus Textilfasern Und diese Textilien, die werden also von Alters her seit Hunderten von Jahren zur Papierproduktion verwendet. Und da fällt mir sofort wieder der Begriff des Lumpenproletariat ein. Ich weiß nicht, ob du den von Karl Marx und aus dieser gesamten Sparte der Sozialwissenschaften kennst, das Lumpenproletariat. Das waren eben die arbeitenden armen Menschen zu Karl Marx Zeiten, die Lumpen gesammelt haben. Und die haben sie zu den Papierfabriken gebracht. Und traditionsgemäß oder in der traditionellen Papierherstellung wurden diese Lumpen dann zerkleinert. Und das muss man sich so vorstellen, dass die mit Wasser zusammen über Walzen und Messer gelaufen sind. Aber nicht so, dass sie komplett klein gehackt wurden, so wie jetzt in der Küchenmaschine zu Hause, sondern so, dass sie so nach und nach zerrissen sind, aber durchaus auch noch zusammengehangen haben. Also, dass das alles sich aufgelöst hat, mehr oder weniger. Und heutzutage wird es nicht mehr auf die traditionelle Weise gemacht. Diese Maschine nannte man früher den Holländer oder den Papierholländer, wo das wirklich mit Messern, die von oben auf diesen Wassertextilbrei raufkommen und unten in dem Trog, wo sich das alles drin befindet, ist dann irgendeine Art von Gegenstück, dass es so langsam zerkleinert wird. Heute wird es schon ein bisschen mehr geschreddert. Und daraus entsteht dann ein ganz gleichmäßiges Gemisch von Textilfasern und Wasser. Und so ähnlich ist das, wenn du Zellulose verwendest zur Papierherstellung. Da wird es ja zerkleinert. Da gibt es unwahrscheinlich schöne Reels oder auch längere Videos auf YouTube, wo eine hübsche Asiatin irgendwelche Zweige erst schneidet und dann einweicht und dann anfängt sie zu zerkleinern und zu zerstampfen. Und so nach und nach entsteht dann so ein Zellulosebrei. Und wenn man Papier schöpft von Hand, dann nimmt man ja so einen Rahmen, der mit einem Sieb versehen ist und den taucht man in diesen Brei ein. Und da ist es total egal, ob es ein Zellulosebrei ist oder ein Baumwollbrei. Und dann hebt man den Rahmen hoch. Und dann lässt man das ein bisschen abtropfen und dann stürzt man das, was dort auf diesem Rahmen sich angesammelt hat, auf einen Filz. Und so ähnlich wird es nach wie vor immer noch gemacht, weil du kannst ja nicht alle Schritte der Papierherstellung verändern. Die sind ja bewährt und es wird halt nur industriell und viel größer umgesetzt. Ne? Und das mit dem Filz, das ist jetzt ganz interessant, weil bei rauem Papier werden auch raue Filze verwendet, auf die dieser Brei gestürzt wird. Und dieser Filz, der drückt sich dann quasi in diese Breistruktur ein und erzeugt eine raue Oberfläche. Und die wird dann auch so gelassen. Aquarellpapier unterscheidet sich jetzt aber von anderem handgeschöpften Papier, was du auch manchmal auf so Kunsthandwerkermärkten kaufen kannst, wo du dann siehst, da ist irgendwie noch ein Grashelmchen mit drin oder da hat jemand mit Wildblumen ein Papier versetzt, also so eine Masse versetzt und dann hast du diese wunderschönen besonderen Papiere. Aquarellpapier ist auch noch oberflächengeleimt. Und das hat die Bewandtnis, dass du ja möchtest, dass der Tropfen, den du auf das Aquarellpapier setzt, oder die Aquarellfarbe, dass das einen Moment lang da drauf stehen bleibt. Dass die Farben ineinander laufen können und dass sie eben genau das machen, was Aquarellfarben auf Aquarellpapier und nicht auf Nicht-Aquarellpapier machen. Wenn du Aquarellfarben auf Schreibpapier verwendest oder auf einem Karton, dann weißt du ja, was passiert. Die ziehen sofort ein, die vermischen sich nicht und du kannst halt die Aquarellfarben im Prinzip gar nicht genießen und sie können auch ihre Eigenschaften nicht entfalten. Und damit das möglich ist, wird das Aquarellpapier oberflächenverleimt oder vielleicht ist auch schon ein Leim in dem Brei mit drin. Und das ist jetzt ein interessanter Punkt. Ich habe neulich von einer Freundin gehört, dass sie aufhören wird, mit dem Papier von Arsch zu arbeiten. Arsch ist ein ganz etablierter französischer Papierhersteller, Arches geschrieben, nur dass wir auf derselben Seite sind, von welches Wort ich hier benutze, also Arsch. Und für die Oberflächenverleimung verwendet Arsch traditionell Hasenleim. Und das ist ein, also ein Klebemittel, ein Leim, der aus Tierknochen, aus Hasenknochen gekocht wird. Und der da aufgetragen wird. Und das ist jetzt nicht so, also du siehst es dem Papier nicht an, dass es verleimt ist. Vielleicht hörst du das jetzt auch zum ersten Mal, dass es verleimt ist. Es hat also alles seine Richtigkeit. Das ist nicht irgendwie komisch. Das wird immer gemacht bei Aquarellpapier. Und normalerweise merkt man das auch gar nicht. Aber bei Arsch merkst du das sofort, dass da irgendwas los ist mit dem Papier. Denn wenn du das Papier befeuchtest, dann werden Geruchsstoffe frei von dem Hasenleim, nicht von irgendwas anderem in dem Papier. Und das riecht wirklich so ein bisschen muffig. Also so muffig nach Tierkadaver, würde ich mal sagen. Und wenn man jetzt regelmäßig auf diesem Papier arbeitet, dann können ja zwei Sachen passieren. Du gewöhnst dich dran und dann ist es eben so. Oder du denkst irgendwann, ich halte es nicht mehr aus, ich muss das Papier wechseln. Und der andere Leim, die andere Oberflächenbehandlung ist mit Gelatine, was ja also auch aus Tierknochen hergestellt wird, aber vielleicht eben aus anderen. Oder vielleicht gibt es mittlerweile auch alternative Rezepturen für Gelatine. Auf jeden Fall, eins von all dem hast du immer auf dem Aquarellpapier. Und das ist auch gut und richtig so. So, das wollte ich jetzt nur mal dazu sagen. Also wenn du schon mal ein übel riechendes Aquarellpapier vor dir liegen hattest, in dem Moment, wo es feucht wurde, dann liegt es daran. Aber ich kehre noch mal zurück zu diesem Filz. Ich finde es total toll, dass dieses Handschöpfen, also das, was man selbst schon häufig gesehen hat und vielleicht auch schon mal gemacht hat, dann hat man es aufs Filz gestürzt, dass das im Prinzip sofort die Erklärung ist für raues Aquarellpapier. Und jetzt kennen wir aber die anderen Oberflächenstrukturen ja auch. Also der Allrounder im Aquarellmalen ist das feinkörnige Papier. Und das hat so eine leichte Struktur. Je nach Hersteller sieht die manchmal ein bisschen mechanisch aus, manchmal auch sehr, sehr natürlich. Und dann gibt es noch das satinierte Papier, das mega, mega glatt ist. Also dieses feinkörnige Papier, das wird eben nicht auf so grobes Filz gestürzt von vornherein. Also es ist nie so, die Oberfläche ist nie so gewellt mit so vielen Tälern und Hügeln wie das raue Aquarellpapier. Aber noch dazu wird bei feinkörnigem Papier, werden Walzen eingesetzt, um das Papier ein bisschen zu glätten. Und die sind meistens kalt, also das heißt ja auch häufig Cold Press. Und die haben manchmal auch eine kleine Oberflächenstruktur. Und so wird dann letztendlich die Haptik und die Textur des Papieres erzeugt. Gegen Ende des Produktionsprozesses, wenn es halt angewalzt wird sozusagen. Und ich sage das jetzt im Gegensatz zum satinierten Papier, was auf Englisch auch Hot Pressed bezeichnet wird, weil es nämlich wirklich mit glatten Walzen und hoher Temperatur total geglättet wird. Und dieser Glättungsvorgang, der sorgt schon dafür, dass satiniertes Papier relativ verschlossene Oberfläche aufweist. Also wenn du damit Aquarellfarbe raufkommst, dann würde die so oder so nicht so schnell einziehen. aber dann ist es natürlich auch noch verleimt. Und so kommt es, dass auf satiniertem Papier die Farbe längere Zeit steht und eigentlich auch so ein bisschen macht, was sie möchte, wenn du mit viel Wasser malst. Wenn du ohne viel Wasser malst, dann hast du ja immer perfekte Kontrolle über das, was du da tust. Und dann ist es auf satiniertem Papier auch einfacher, da diese Kontrolle beizubehalten, weil du ja überhaupt keine Papierstruktur zum also als Gegenspieler hast. Ne? Ist für botanische Illustrationen zum Beispiel einfach mega gut. Okay, jetzt haben wir schon das mit der Oberflächenbeschaffenheit, aus was das Aquarellpapier ist. Und da wollte ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen. Warum wird eigentlich Baumwollpapier immer als das beste Papier besprochen? Es ist ja nun auch ein bisschen teurer. Und wenn du dann anfängst mit der Aquarellmalerei und im Landschaftskurs sind wirklich einige AnfängerInnen, finde ich auch total toll, dann sehen sie sich sofort mit dieser finanziellen Herausforderung konfrontiert, sich da einen Block Baumwollpapier zu kaufen. Also diese Baumwollfasern, die nie so komplett zerkleinert werden, sondern immer noch so schön zusammenhängen, das ist wie so ein ganz, ganz feines Netz. Und die verteilen die Farbe einfach wunderbar. Und das heißt, wenn du gar nicht in der Lage bist, die Farbe gut auf dem Papier zu verteilen, weil du gerade anfängst mit dem Malen und überhaupt nicht weißt, was ich damit meine, wenn ich das sage, dann ist es egal. Das Papier macht das für dich. Die Fasern sind genau dafür gemacht, dass die Feuchtigkeit, die in sie eindringt, in alle Richtungen verteilen. Und das ist bei Zellulosepapieren generell ein bisschen anders. Wenn du da einen Überschuss an Feuchtigkeit hast, dann ist es ganz gut, wenn dir das rechtzeitig auffällt. Ansonsten gibt es da so Ausblühungen, so Kohlköpfe. Und wenn du das nicht magst, dann musst du immer so ein bisschen aufpassen, dass dein Pinsel auch gleichbleibend feucht ist, wenn du die Stellen behandelst oder dass du wirklich immer durchtrocknen lässt zwischendrin. Und das ist natürlich auch sehr gut möglich, aber ich habe immer den Eindruck, dass auch Baumwollpapier generell das Malen so ein bisschen leichter ist. Ne? Das mit dem, das ist so teuer, ja, es ist generell teurer als Zellulosepapier. Zellulose ist ein ganz, ganz preiswerter Rohstoff, was eigentlich auch falsch ist. Es sind ja Bäume, aber ist nun mal so. Und da gibt es verschiedene Optionen, an preiswertes Baumwollpapier zu kommen. Das führt dich dann häufig in den asiatischen Raum und das ist ja auch nicht jedermanns Geschmack, dann da was zu bestellen. Also ich habe schon ein paar Mal Skizzenbücher bei mypaperworld.de bestellt, aber das ist tatsächlich aus China importiert. Und ansonsten kann ich einfach immer nur empfehlen, auf die Rabattaktion zu achten bei Gerstecker oder Bösner und kleine Formate zu wählen. Also das ist das eine, dass du was Kleinformatiges kaufst oder Bogenware zu kaufen. Das hört sich jetzt vielleicht crazy an, gerade wenn du als Anfängerin zuhörst. Weil Bogenware ist so 56x76, es gibt auch noch größere Bögen und dann gibt es eine Mindestabnahme häufig von 3 oder 5 Bögen und das hört sich vielleicht erstmal so unrealistisch an, was sollst du denn mit so einem großen Bogen machen? Na, du sollst ihn zerreißen. Also so ein großer Bogen, so 56x76, habe ich neulich mal in einem Kurs mit den Teilnehmerinnen kurz überlegt, da kommen 16 kleine Formate raus. Und wenn du mal überlegst, also so ein Bogen kostet 5 Euro manchmal und dann hast du eben sofort einen Block. Also einen kleinen Block, wenn du da den so zerreißt. Eine sehr gute Marke, die ich da empfehlen kann, wenn du nicht Arsch benutzen möchtest, was immer Baumwollpapier ist, ist Centenaire von Gerstecker. Das gibt es oft auch in der Aktion bei Gerstecker und das ist ein super schönes Baumwollpapier. Du kriegst es in vielseitig geleimten Blöcken und so ein vielseitig geleimter Block, der suggeriert ja so ein bisschen, dass dieses Wellen, was man ja schon immer mal gesehen hat, dass das nicht passieren wird, weil der ist ja vielseitig geleimt. Du wirst aber feststellen, dass das sich trotzdem wellt. Denn Aquarellpapier dehnt sich aus, wenn es nass wird. Und gerade wenn es geleimt ist, muss es Wellen schlagen, weil es kann ja seine Oberfläche nicht wirklich vergrößern. Es wird ja da festgehalten von der Leimung. Und da kann ich eigentlich nur eins empfehlen. Also es gibt wirklich nur eine Methode, wie du mit 300 Gramm schwerem Papier das mit dem Wellen umgehen kannst. Du musst das Papier tatsächlich komplett wässern, von allen Seiten. Und das sieht so aus, dass du dir, dass du entweder auf deinem Maltisch, dass du deinen Maltisch nass machen kannst und der hat dann eine schöne glatte Oberfläche, oder dass du dir eine große Glasplatte besorgst. Ich habe so viele Platten von Bilderrahmen, die ich nicht immer verwende. Also dann tue ich mir so eine Glasplatte auf den Arbeitsplatz. Dann befeuchte ich die Rückseite meines Aquarellpapiers. Die Rückseite vom Aquarellpapier ist meistens glatter als die Vorderseite. Auf einem geleimten Block weißt du ja, welche Seite die Vorderseite ist. Das ist die, auf der du malen kannst. Also ich befeuchte die Rückseite. Ich befeuchte vielleicht auch die Glasplatte. Dann drehe ich das Blatt um und befeuchte die Vorderseite. In dem Moment, wo die nasse Seite vom Papier auf das Glas kommt, findet das schon so ein Ansaugen statt. Und das ist die ganze Idee daran. Also das Papierstück, das feuchte Papierstück, saugt sich am Untergrund fest. Weil der Untergrund die Feuchtigkeit nicht aufnimmt, ist ja eine Glasplatte, bleibt dein Papier da ziemlich lange festgesaugt. Und es ist an der Unterseite auch immer noch feucht, selbst wenn die Oberseite trocken geworden ist. Am Anfang ist es so, dass immer wieder Wellen entstehen, so in den ersten 10 Minuten, weil das Papier sich ausdehnt, ausdehnt, ausdehnt. Irgendwann hört es dann mal auf und da musst du dann einfach das Anheben des Papiers, das ist so ähnlich wie beim Tapezieren, also die Bahn sozusagen nochmal abnehmen bis zu der Welle. Und dann nochmal anstreichen, vielleicht auch genau wie beim Tapezieren, nochmal ein bisschen Kleister dazwischen, das ist in dem Fall dann Wasser. Und dann hast du dein Papier gut an der Glasplatte festgekleistert. Und wenn du ein Landschaftsbild malst, dann ist das sowieso super toll, weil da möchtest du ja häufig mit dem Himmel beginnen. Man malt ja von hinten nach vorne, also das, was am weitesten weg ist zuerst. Und das ist der Himmel und der ist sowieso super gut, wenn du den nass in nass malst. Und dann könntest du aber eine Weile warten, dann ist das Papier ziemlich trocken und du kannst nach in den Vordergrund weitermalen, ohne dass alles die ganze Zeit verschwimmt. Aber es klebt halt immer noch am Untergrund. Also das ist eine super gute Methode. Das andere ist, dass du Nassklebeband verwendest, aber da will ich jetzt nicht in Details gehen. Ich mag das auch eigentlich überhaupt nicht, obwohl es auch funktioniert. Dann wollte ich jetzt noch was zu der Grammatur sagen, also zu dem Papiergewicht. Also, nur weil ein Papier 300 Gramm schwer ist, ist es noch lange kein gutes Papier. Und wie gesagt, es wellt sich auch. Wenn du nach einem Papier suchst, das sich nicht wellt, dann müsstest du so bei 425 anfangen. Ich glaube, Hahnemühle hat einen Block, der 425 Gramm hat. Ist das Burgund? Ich weiß es nicht genau. Leonardo von Hahnemühle ist 600 Gramm schwer und das ist ein richtig dicker Karton. Und wenn du bei diesen Papiergewichten bist, ja, nimmst du dein Stück Papier, legst es hin und da musst du gar nichts machen. Also vielleicht möchtest du es am Untergrund befestigen, damit es sich nicht bewegt, während du malst, aber ist alles gut, es wird sich nicht wellen. Ansonsten wellt sich Aquarellpapier eigentlich immer ein bisschen beim Malen und die Frage ist jetzt, wie schlimm ist es eigentlich? Also mein derzeitig bevorzugtes Papier ist tatsächlich nur 160 Gramm schwer. Und es ist auch kein Aquarellpapier. Schock, Horror. Es ist überhaupt kein Aquarellpapier. Es ist ein Mixed-Media-Papier von Canson. Und ich will da jetzt auch wirklich keine Rebellin sein und allen in Schnippchen schlagen oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Es gibt halt echt ein Riesenspektrum an Papieren, auf denen man Aquarellfarben benutzen kann. Und was mir bei diesem Mixed-Media-Papier gut gefällt, ist, dass die Farben verlaufen. Also die Farben verhalten sich wie Aquarellfarben. Sie ziehen nicht sofort ins Papier ein. Das Papier ist irgendwie geleimt. Es ist aber nicht mega texturiert, also es hat eine recht glatte Oberfläche. Ich kann da mit einem Feinliner zeichnen, ich kann da ganz viel drauf schreiben. Ich kriege aber meine Waschungen auch hin, also ich kann da einen ganz, ganz zarten Himmel haben. Ich kann da mehrere Schichten übereinander legen. Und ja, so alles gut. Und das ist bei 160 Gramm. Wenn ich natürlich auf einer Seite mich ganz doll nass ausgetobt habe, dann ist die Rückseite von diesem Papier ziemlich gewellt. Das hat mich bisher aber noch nie abgehalten, auf der Rückseite dann tatsächlich auch noch mal eine Skizze raufzusetzen. Wahrscheinlich, weil ich mich auch dran gewöhnt habe. Also ich habe an mein Alltagsskizzenbuch da ganz geringe Ansprüche. Also je leichter sich das Papier auch knicken lässt, also je weniger es wie ein Karton ist, desto entspannter bin ich dann auch damit. Da sind auch doofe Seiten bei. Ist ja mein Alltagsskizzenbuch, ne? Und es ist auch nicht so teuer. Das ist ein super Vorteil. Also wie ist es dann aus meiner Sicht zumindest zu bewerten mit dem Schwellenwert von 300 Gramm je Quadratmeter bei Aquarellpapier? Wenn du denkst, dass dich das von wellendem Papier abhalten wird, dann würde ich höher gehen, wird das Papier aber auch teurer. Also Papier ist in den letzten Jahren ja sowieso teurer geworden. Und ansonsten wälzt sich das Papier halt ein bisschen. Da lernst du dann aber auch darauf zu achten, die Feuchtigkeit auf dem Papier zu erkennen, die überschüssige. Also auf einem Papier, das sich gewellt hat, gibt es dann halt die Täler und in die Täler läuft eine Farbe rein. Und ja, dann lernst du, wie man die da wieder rausnimmt. Es ist alles für was gut, du kannst immer was lernen. Es sind alles keine Fehler. Genau. Jetzt würde mich mal interessieren, was ich hier jetzt vergessen habe. Das soll ja jetzt gar kein allumfassender Überblick zu allen Papieren gewesen sein. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo mir bewusst ist, dass ich da nicht viel drüber weiß. Ich weiß zum Beispiel nicht viel über Mischpapiere, 50% Baumwolle, 50% Zellulose und dergleichen. Und dann gibt es ja auch asiatische Kalligrafiepapiere, die manchmal nur so 90 Gramm schwer sind, mit dem man aber auch gut Aquarell malen kann. Also wenn du da Erfahrungswerte hast, auch mit irgendwas, was ich jetzt gesagt habe, dann schick mir gerne Nachricht an post@antigillend.com und dann werde ich das mal wieder aufgreifen. Das würde mich sehr interessieren. Könnten wir dann gleich zu Beginn der nächsten Folge machen. Ja, was steht ansonsten an? Die Sommerferien waren schön, aber ich habe richtig viel gearbeitet in den Ferien. Und auch jetzt, wo die Ferien zu Ende sind, habe ich schon wieder ziemlich viel gearbeitet. Und ich habe das Gefühl, ich arbeite gerade generell ein bisschen zu viel und male ein bisschen zu wenig. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich gestern, als ich im Skatepark war mit meinem Sohn, einfach mal ein Laubblatt genommen und gezeichnet habe. Und das hat sehr, sehr gut getan. Ich glaube, das werde ich heute auch wieder machen. Ein bisschen was zeichnen, ein bisschen rausgehen. Und dieses Wochenende habe ich Geburtstag und da fahre ich in den Harz und treffe mich da mit meiner Schwester und meinem Papa. Und wir werden wandern gehen und es uns gut gehen lassen. Und am liebsten würde ich dich auch beglücken zu meinem Geburtstag. Ich finde das eigentlich immer ganz nett, so eine zum Geburtstag Leute einzuladen. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Das war super schön. Das war eine spontane Einladung über meinen WhatsApp-Status. Und das war richtig schön. Aber dieses Jahr bin ich ja nicht da zu meinem Geburtstag. Und da habe ich mir gedacht, da kann ich dir was schenken. Und zwar gibt es eine Geburtstagsrabattaktion mit 48% auf all meine Kurse, außer einem. Ich werde 48 und ich glaube nicht, dass ich jedes Jahr zu meinem Geburtstag jetzt um eins höher gehe mit der Rabattaktion, aber für dieses Jahr fand ich es jetzt irgendwie passend. Und da sind die großen Kurse drin. Das ist zum Beispiel das kleine Landschaftsaquarell. Nature Journaling im Winter ist auch ein ganz großer Kurs. Und der Vogelkurs und der Insektenkurs. Der Vogelkurs heißt die große Freiheit und der Insektenkurs heißt wilde Winzlinge. Die sind da mit drin. Dann die mittleren Kurse. Das, also Mittel von der Länge und auch vom Preis, das ist das Wiesenaquarell und Tree Sketching ist dann in dieser Kategorie. Und dann der kleine Kurs, der Feuerkurs, der ist auch mit in der Aktion. Das Eichhörnchen hat sich geweigert mitzumachen. Das ist ein Tutorial, das ich ursprünglich mal für den Naturliebe-Club gedreht hatte. Und das Eichhörnchen hat gesagt, ich koste doch nur 15 Euro, warum muss ich denn auch in die Geburtstagsrabattaktion gehen? Und da habe ich so gesagt, ja, fair enough, dann eben nicht. Also das Eichhörnchen steht bei 15 Euro und die anderen sind aber alle nur die Hälfte. Und natürlich sind die Mitgliedschaften auch nicht in der Aktion drin, weil ich glaube, das lässt sich irgendwie gar nicht umsetzen mit meinem Anbieter. Die sind auch sowieso mega preiswert. Aber wenn du Lust hast auf einen von diesen Kursen und schon lange geliebäugelt hast, dann ist dieses Wochenende jetzt deine Gelegenheit. Und hier vorab schon mal noch zwei Ankündigungen. Es wird einen Live-Gruppendurchlauf von das Wiesenaquarell geben im September. Also wenn du den Kurs jetzt interessant findest, wenn du dir die Seite anguckst, dann könntest du ihn jetzt buchen. Und es wird in diesem Herbst auch noch einmal einen Live-Durchlauf von Tree Sketching geben. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und der ist ja auch in der Aktion mit drin. Ja, genau, so sieht es aus. Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich, dass du hier warst. Sehr schön, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Und ich möchte dich heute abschließend um etwas bitten. Wenn dir der Podcast gefällt, wärst du dann so nett, ihn zu bewerten. Das kannst du bei Apple machen und aber auch bei Spotify kann man Podcast bewerten. Und vielleicht fallen dir auch sofort spontan ein paar Worte ein. Dann könntest du ja eine Rezension schreiben. Das wäre super, super gut. Ja, ich bedanke mich auch dafür. Falls du es machst, sehr, sehr nett von dir und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören können. Bis dahin wünsche ich dir hoffentlich eine etwas kühlere Sommerzeit und richtig viel Kreativität mit dem Pinsel in der Hand. Bis dahin, deine Antje.